Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo und willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Better Man, die Robbie Williams Story. Und haltet euch fest, es handelt sich hierbei um ein Biopic über das Leben des Popstars Robbie Williams. Und gerne hätte ich gesagt, wir haben Robbie heute hier für ein Interview. Er hat es nicht ganz geschafft, aber wir haben, ich möchte sagen, guten Ersatz besorgt, nämlich der Seeroaster. Hallo Seeroaster.
Schönen guten Tag. Also ich kann auch ein paar Storys erzählen, wenn du willst.
Solange du nicht singst, ist es okay. Zero, wir konnten uns die Better Man schon vorab ansehen, ein Film, der am 2. Januar 2025 in den deutschen Kinos startet. Und bevor wir uns darüber unterhalten, was ist das Besondere an dem Film? Ist der überhaupt besonders? Erstmal die Frage an dich gerichtet, Robbie Williams, was verbindest du mit diesem Namen? Bist du vielleicht sogar Fan oder ist es für dich fast schon eine Person, die dir mal geläufig ist, aber wo du letztlich überhaupt keinen Bezug zu hast?
Ja, ich glaube, weil uns ja auch nicht so viele Jahre trennen. Ist das doch schon eine Person, die die ganze Jugend- und Teenagerzeit mitbegleitet hat, Robbie Williams. Also ich war jetzt nicht der größte Take-That-Fan, das würde ich jetzt nicht behaupten, aber die Songs kennt man halt trotzdem. Und dann aber die ganzen Robbie Williams-Sachen, die hat man alle mitgenommen und da sind schon ein paar Tränenreißer auch dabei. Gerade hier auch sein großer Song Let Me Entertain You, der lief dann teilweise auch in der Fußballkabine auch hoch und runter. Es ist, also ich mag den Mann schon. Ich finde ihn auch sehr unterhaltsam.
Ja, also Take That habe ich auch mitbekommen, war weder ein Fan noch ein Hater, war mir meistens immer egal. Die haben ein paar nette Songs gehabt und als dann Robbie Williams seine Solo-Karriere startete, dachte ich mir zuerst, ja komm, das wird eh nix, weil es haben ja viele Leute von bekannten Bands versucht, dann Solo durchzustarten und nicht alle haben es geschafft. Und sein Start als Solokünstler war äußerst holprig, aber dann hatte er diesen Hit mit Angels und ja, also er hat wirklich tolle Songs gehabt und vor allem, was dazu auch noch kommt, der ist halt in der Zeit populär geworden als Solo-Artist, als halt auch diese Britpop-Welle so en vogue war und ich bin halt sehr großer Britpop-Fan, also für mich die Go-To-Band aller Zeiten wird für immer Oasis sein und die haben in Better Man, so viel sei verraten, auch einen, ich nenne es mal Gastauftritt, um es mal so auszudrücken. Deswegen, ja, ich habe das alles mitbekommen, würde mich jetzt aber auch nicht unbedingt als größten Robbie Williams-Fan unter der Sonne bezeichnen, aber ja, war schon einigermaßen, ja, war ich gespannt auf diesen Film? Warst du gespannt auf den Film?
Aufgrund der Prämisse des Films, wie Robbie Williams dargestellt wird, war ich sehr gespannt darauf, wie das gemacht wird, ob es gut aussieht. Und ich habe natürlich gehofft, dass da ordentlich seine Top-Hits mit am Start sind. Schon mal vorweg spoilern, ja, die sind alle mit am Start. Und also zum Glück saß ich allein. Ich habe ja schön mitgewippt die ganze Zeit. Und also war einfach schön, also die ganzen Songs mal wieder zu hören, so am Stück.
Ja, also bei mir war es halt so, ich wusste zu Beginn nichts von der Besonderheit dieses Films, da kommen wir gleich darauf zu sprechen. Und ich hatte ein bisschen Sorge, weil in den letzten Jahren gab es, glaube ich, mehrere Biopics von Popstars. Wir hatten Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, wir hatten natürlich die Queen hier, Bohemian Rhapsody, wir hatten dieses Jahr Bob Marley und diesen Amy Winehouse Film und die meisten davon fand ich eher enttäuschend, weil die halt alle so eine Formelhaftigkeit hatten. Und um das gleich vorwegzustellen, auf dem Papier ist Better Man halt ein Popstar-Biopic von vielen, denn Überraschung, auch hier haben wir all die Ingredienzien, die man für so ein Biopic anscheinend braucht. Wir haben den Karrierestart, wir haben den Downfall, wir haben die Drogensucht, wir haben den Freund, der immer für ihn da war, den er dann aber doch irgendwie vergrätzt. Wir haben das Comeback, wir haben so die Reise zu sich selbst. Das ist alles Standard. Jetzt muss man natürlich sagen, okay, aber Robbie Williams erzählt ja hier quasi seine Lebensgeschichte. Also anscheinend gibt es keine Popstar-Karriere, die ohne da rauskommt. Trotz allem hatte ich so ein bisschen halt die Angst, dass es wieder so generisch wird, so ein Abziehreim, immer das Gleiche, ja, immer die gleiche Geschichte, die man halt auch auf die immer gleiche Art und Weise erzählt. Und jetzt kommt ja eben das, was Better Man im Vorfeld schon so ein bisschen in die Schlagzeilen ja katapultiert hat, nämlich wie Robbie Williams dargestellt wird. Sie haben ja nicht irgendeinen Darsteller genommen, der so als Lookalike dient, wie zum Beispiel Rami Malek in Bohemian Rhapsody, sondern, Zero, was haben sie getan? Kläre uns auf.
Wir haben Robbie Williams als CGI-Affen die ganze Zeit und ein CGI-Affe à la Planet der Affen. Und es sieht verdammt gut aus. Also
das ganz gut aussehen, da möchte ich einhaken. Ich finde halt schon, du siehst halt die ganze Zeit, dass da passt irgendwas nicht. Aber ich meine das gar nicht im Negativen, weil alleine die Entscheidung, dass sie gesagt haben, der ganze Film ist voller normaler Menschen, aber nur Robbie Williams, egal ob er jetzt ein 9-jähriger Junge, ein 16-jähriger Teenager oder ein 23-jähriger Popstar ist, ist halt so ein CGI-Schimpanse. Das hat ja eine Aussage. Irgendwas will der Film ja damit aussagen und der Film beantwortet aber nicht die Frage, warum er das gemacht hat. Er macht's einfach. Und da jetzt meine Frage an dich, was glaubst du, hat das einen tieferen Sinn? Ist das vielleicht einfach nur so ein Aufschrei nach Aufmerksamkeit, damit der so ein bisschen heraussticht aus diesem Sumpf aus Künstler-Biopics? Oder warum glaubst du, haben die das getan?
Es ist sehr komisch, dass du mir die Frage stellst, weil in meinen Notizen steht dieselbe Frage, warum ist er ein Schimpanse? Ich habe da wirklich lange drüber nachgedacht. Also weder ist es natürlich, dass es heraussticht, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Grund gewesen. Aber vielleicht auch, weil ja in dem Film er sich manchmal ja komplett selber beleuchtet und nicht so findet wie die anderen, ne? Also komplett gar nicht. Und ja, wie willst du es besser darstellen, als wenn du halt nicht von der gleichen Spezies bist wie die anderen Menschen? Das wird ja nochmal mehr herausgestellt. Wo du gerade Oasis ansprichst, da hätte ich gedacht, okay, vielleicht stellt er aber auch noch große andere Musiker der Zeit, die irgendwie drin mit vorkommen, auch als Schimpansen da. Dann hätte ich gedacht, vielleicht sind einfach nur die Größten der Musikbranche, aber ist ja dann auch nicht gewesen. Ich schätze schon, dass er sich halt einfach nicht zu den anderen zugehörig findet, die ganze Zeit. Ich hätte auch gehofft, dass er am Ende noch einen Twist reinbringt und vielleicht dann menschlich dasteht, aber er zieht es halt durch die ganze Zeit. Also, dass er selber aber am Ende irgendwie da steht und singt. Das machen sie ja nicht. Aber ich glaube schon, dass es einfach diese Abgrenzung ist von allen anderen, dass er sich nicht dazugehörig fühlt.
Ja, also habe ich auch gedacht und ich habe für mich auch keine klare Antwort gefunden. Was ich mir aber auch gedachte ist, du machst dich ja quasi zum Affen, wenn du auf so einer Bühne stehst. Und Robbie Williams war ja auch immer so eine Persona in der Öffentlichkeit, die er über die Stränge geschlagen hat, die Interviews gegeben hat, wo er flapsig war, wo er auch ein bisschen, irgendwo changiert hat zwischen Clown und Proletarier. Er war immer so ein bisschen von allem. Er hat ja dadurch auch diesen Unterhaltungswert erst gehabt. Ne? Er ist ja auch schon damals bei Tech Dead immer derjenige gewesen, der so herausgestochen ist, weil er halt eben der etwas Wildere war, was ja auch mit dazu geführt hat, dass er dann ja gegangen worden ist von Tech Dead. Übrigens, es gibt eine, das fand ich auch sehr schön, dass sie die Zeit bei Tech Dead relativ lange behandeln, sage ich mal. Das fand ich ganz gut. Und was auch noch gesagt werden sollte, wenn ihr wirklich Robbie Williams Fan seid und jetzt enttäuscht seid, Mano, ich hätte ihn aber gerne gesehen. Mein Tipp an euch, versucht den Film dann in der Originalfassung zu gucken, denn Robbie Williams ist im Film enthalten, nämlich als Erzähler. Der ganze Film wird wirklich vom echten Robbie Williams durcherzählt. Und wenn ihr euch mal wirklich von Robbie Williams beleidigen lassen wollt, dann meine Empfehlung, guckt euch den im Originalton an, so wie es Zero und ich getan haben. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass in der deutschen Fassung da doch ein bisschen was verloren geht. Glaubst du nicht auch?
Ja, weil stell mal vor, du gehst einfach ins Kino, wüsstest nicht, was du guckst und dann hast du den Film und wenn sie den Namen nicht nennen würden, dann wüsstest du ja gar nicht, um wen es geht. Die Stimme ist ja sehr markant, man merkt es ja gleich am Anfang. Er fängt ja mit seiner Stimme an und erzählt seine Story und darum ist das, finde ich, auch sehr persönlich und wenn das nicht die echte Stimme ist, da geht wirklich was verloren. Also dann ist halt irgendein Hans Kunst, der dir die Geschichte von Robbie Williams erzählt. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen merkwürdig dann auf Deutsch.
Ja, also ich habe mal ein bisschen geguckt, ob es da jetzt schon irgendwie Informationen gibt, ob sie vielleicht für die Robbie Williams Stimme irgendeinen Promi rangekarrt haben, aber da habe ich nichts gefunden. Also ihr müsst, glaube ich, keine Sorgen haben, dass in der deutschen Fassung ein Pietro Lombardi über Robbie Williams spricht, das wird nicht passieren, aber trotz allem, ich glaube, dass der Film im Originalton doch, glaube ich, sich am besten entfaltet und ich sag mal so, ich habe ja schon gesagt, ich hatte so meine Befürchtungen und eigentlich erfüllt der Film sehr viele dieser Befürchtungen. Er macht sich wirklich nicht einfach, aber er ja, er exerziert das alles durch. Wir fangen an in Robbie Williams Kindheit in England, dann die Jugend, Take That, dann der Ausstieg von Take That, dann die Probleme so als Solokünstler und halt eben dann, das kann man ja verraten, der Film endet quasi mit einem seiner Karrierehöhepunkte, nämlich bei der Live-Aufzeichnung von seinem Swing When You're Winning Album. Und eigentlich müsste ich diesen Film komplett in die Tonne treten, weil er wieder genau diese Formelhaftigkeit auf dem ersten Blick besitzt, wie viele andere. Es gibt neben der Affensache ein Ding an dem Film, was ihn für mich halt wirklich hervorhebt von dem Bob Marley-Film, von dem Amy Winehouse-Film, auch teils von Bohemian Rhapsody. Und das ist die Inszenierung von Regisseur Michael Gracie, der zuvor The Greatest Showman gemacht hat. Und man merkt dem Film einfach an, dass dieser Michael Gracie Musicals kann. Meine Fresse, Better Man ist für mich eines der am besten inszenierten Biopics der letzten Jahre. Der wird nicht gekleckert, der wird geklotzt. Wie hast du die Inszenierung wahrgenommen?
Herausragend. Auch gerade hier Eric Wilson mit der Kamera. Also da sind so schöne Spielereien mit dabei. Brauchst du, also theoretisch brauchst du es nicht, um die Story zu erzählen, aber es hebt das alles nochmal richtig hervor. Und gerade ja die eingespielten Parts, diese Musical-Parts, wenn die Songs dann spielen, ja, die sind schon cool. Also das ist, sind teilweise auch so Zeitraffer-Sachen, wo die Band dann so vorwärts geht, wo dann halt diese Mode dann auch ein bisschen mitkriegst. Das haben die alle schon sehr überlegt und durchdacht gemacht. Und ich finde es nicht nur, dass es verdammt gut aussieht, ich finde es auch eine verdammt ehrliches Biopic. Also das vermisse ich bei vielen Sachen, wo immer so die positiven Sachen meistens nur rausgeschmissen werden. Gerade bei ja irgendwelchen Leuten, die noch am Leben sind, weil man will ja gar keine schlechte Wäsche oder Presse waschen. Und bei Robbie Williams, okay, keine schlechte Presse. Also der Mann, der hat von schlechter Presse gelebt, jahrzehntelang.
Ja.
Aber der schmeißt halt auch alles rein und ist auch, glaube ich, sehr ehrlich in dem Film. Und das merkt man irgendwie schon. Und da geht ja auch komischerweise, obwohl das halt ein Affe ist, geht das wirklich zu Herzen.
Ja, durchaus. Und mich hat er auch wirklich erinnert an das Elton John Biopic Rocketman, was ja so ähnlich gelagert war, wo sie eben auch so mit Musical-Sequenzen gearbeitet haben und wo sie auch Elton John nicht nur gebauchpinselt haben. Also man muss ganz klar sagen, es wird hier auch wirklich viel verkürzt und verdichtet, das ist klar. Ich meine, der Film geht jetzt schon über 2 Stunden und das ist auch nicht so schlimm. Also zum Beispiel, was hier relativ fallen lassen ist, es wirkt hier wirklich so, er steigt aus bei Take That, er braucht 1-2 Anläufe und zack hat er die Solokarriere. Es war ja wirklich so, dass dieser Song Angels wirklich schon sehr lange, sag ich mal, on air war und erst nach und nach sich zu dieser Hymne etabliert hat. Es war ja nicht so, dass dieser Song rauskam und war instant ein Top-Hit. Das hat sich halt entwickelt. Das lassen sie einfach raus und das ist nicht schlimm. Und diese ganze Inszenierung hat einfach eine unglaubliche Kraft und du hast gerade eben schon, was ich sehr schön finde, den Kameramann Eric Wilson angesprochen, der zuvor übrigens alle 3 Paddington-Filme auch gemacht hat. Und was mich total überrascht hat am Anfang des Films, war gar nicht so sehr, dass ich jetzt dann da so einen kleinen CGI-Affen sehe, sondern diese Grobkörnigkeit der Bilder. Obwohl wir es hier mit einem Popstar-Biopic zu tun haben, ist dieser Film wirklich total grobkörnig. Und das meine ich im positivsten Sinne. Ich mag dieses Filmkorn. Da bin ich finde das einfach großartig. Und das im Kontext dazu, dass wir hier einen CGI-Affen sehen und dazu auch, dass es halt eben diese klassische Geschichte um den Aufstieg, Fall und Aufstieg eines Popstars geht, das ergibt so eine Art künstlerische Spannung, visuelle Spannung. Ich fand das total interessant, diese grobkörnigen Bilder in Verbindung mit dieser Geschichte. Das hat für mich unglaublich gut funktioniert, auch weil ich mir ganz, ganz oft die Frage gestellt habe, warum wurde das gemacht? Nicht nur halt eben, warum ist der ein Affe, sondern warum nutzt der auch diesen grobkörnigen, ja, Bildton dieses Films, weil natürlich kann man sagen, Robbie Williams ist halt ein britisches Original, der kommt halt eben aus der Arbeiterklasse, aber ich glaube auch da steckt mehr dahinter und alleine, dass der Film es geschafft hat, dass ich während der Sichtung nicht nur da saß und dachte, okay, jetzt kommt das, okay, jetzt kommt der Aufstieg, okay, jetzt kommt der Fall, sondern mich immer auch wieder gefragt habe, warum hat er das gemacht, wieso wurde das so inszeniert, war für mich auch wirklich was sehr Schönes.
Aber mir hat er geschafft, ich musste eine Reihe vorher, musste ich mir ein Taschentuch leihen.
Ja, aber du warst ja schon immer ein großer Affenfan, ne?
Ja, also ja, definitiv. ja, also ich fand das wirklich zu Tränen rührend, den Film. Also der hat mich an dem Tag fröhlich aber auch, ne? Nicht traurig raus, der hat mich fröhlich entlassen, aber ich hatte sehr rote Augen und die kamen diesmal wirklich von Tränen. Und ja, ich fand das verdammt schön. Hätte ich aber auch nicht erwartet, dass der Film einen so mitnimmt. Also gar nicht. 0,0.
Ja, also ich auch nicht. Ich auch nicht. Und wie gesagt, für mich, glaube ich, das, der Hauptgrund, warum ich ihn wirklich so toll fand, war die Inszenierung. Denn ich wiederhole mich, von der Geschichte her ist halt wieder so ein Abgrasen der Biopic-Standards. Und ja, ich weiß, es ist eine Lebensgeschichte, aber trotzdem, man hätte es vielleicht da ein bisschen was weglassen können, vielleicht ein bisschen was dazu dichten können oder so. Einfach, dass eine gewisse Varianz entsteht. Aber diese Varianz kommt halt eben durch die Inszenierung. Und die ist halt teilweise so, also diese Musical-Sequenzen, ich bin kein Musical-Fan, aber da sind halt so Ideen drin, die ich ganz toll finde. Zum Beispiel, es gibt eine Sequenz, wo halt eben Rock-DJ gespielt wird. Und dann tanzt er da mit seinen Tech-Dead-Jungs durch London. Und dann kommen sie irgendwann in so einem Musikladen an. Und früher, liebe Kinder, ihr kennt das nicht, aber die Älteren unter uns werden sich erinnern, da konnte man so Platten anhören. Da waren so Stationen mit Kopfhörern und konnte man sich eine Platte aussuchen, konnte da reinhören. Und das machen die dann. Und dann hören wir Rock-DJ allerdings nicht mehr in Dolby Digital 7.1 Abmische, sondern in einer ganz normalen Stereo Abmische. Und das sind so Kleinigkeiten, die dafür sorgen, dass ich mir denke, wow, die haben sich halt wirklich Gedanken gemacht. Und diese Gedanken hat sie in ganz vielen Aspekten des Films. Und das sorgt für mich halt letztlich dafür, dass ich ganz klar sage, Betterment ist kein perfekter Film und der hat auch ganz klar seine Fehler. Aber bei Gott, diese 2 Stunden, die ich da gesessen habe, die waren wirklich eine sehr schöne Zeit für mich.
Ich kann es wirklich nur so unterschreiben. Sehr langweilig, aber ich kann es nur so unterschreiben. Also wer gerade am Anfang des Jahres in den Film geht, hat einen guten Kinostart. Also ich glaube, da geht keiner raus und sagt, was für ein Scheißfilm. Nee, man kennt die Songs, man kennt die...
Liam Gallagher.
Ja, okay, ich hatte auch 2, 3 Leute, die gesagt haben, ja, der kann eh nicht singen und warum haben sie nicht über den und den das Biopic gemacht? Nee, haben sie nicht. Robbie Williams ist halt die interessantere Figur von Take That, darum haben sie das gemacht. Und der Film macht Spaß, so, Punkt, aus, Ende. Und man hat eine gute Zeit, man hat geile Songs. Und wenn man ein bisschen aufpasst, wie du es gerade gesagt hast, man sieht da auch teilweise noch viel mehr Sachen drin, als einfach nur so ein schnödes Musiker-Biopic.
Ja. Und halt eben, um da nochmal den Vergleich zu bringen mit Rocketman, sie sind auch wirklich nicht so sanft mit ihm. Also das Einzige, was mich auch ein bisschen gestört hat, es gibt eine Episode, ich möchte jetzt hier auf Spoilergurt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber er ist ja eine lange Zeit lang mit dieser Sängerin Nicole Appleton von All Saints zusammen und die erleiden halt einen sehr schweren Schicksalsschlag als Paar. Und da fand ich es ein bisschen schade, dass dieser Schicksalsschlag so fast so im Zeitraffer in einer Art Montagesequenz so, ja, so durchgenommen wird. Ich fand einfach, da hat man so ein bisschen den emotionalen Punch verwässert, finde ich zumindest.
Aber er bringt den ja nochmal, er selber in einem Satz ja nochmal zurück, ja, der wirklich, also das ist schon ein harter Satz, wenn du den zu deiner Frau dann sagst.
Ja klar, also er ist nicht nur der Sympathieträger, das ist ganz, 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 ganz klar, auf jeden Fall. Und was ich aber auch ganz nett finde, ist, dass er uns nochmal aufzeigt, nur weil jemand in den Schlagzeilen ist, heißt das A nicht, dass es ihm gut geht und B, dass er reich wie Kröseus ist. Es gibt zum Beispiel eine sehr schöne Episode, wo er in seiner Tech-Dead-Zeit aufzeigt, warum Gary Barlow sich schon irgendwie ein Haus mit 80 Autos leisten kann und Robbie Williams selbst fährt irgendwie mit einem uralten PKW vor. Das war auch sehr amüsant.
Es ist ein rundes Ding.
Ja. Ich habe mich im Vorfeld mal informieren wollen, welche FSK-Freigabe der Film hat. Denn normalerweise ist es ja so, dass Biopics meistens FSK 6, FSK 12 haben. Selbst wenn sie eigentlich Themen behandeln, die eher für ein erwachsenes Publikum sind. Ich möchte hier mal als Paradebeispiel das Amy Winehouse Biopic heranziehen. Amy Winehouse ist ja leider verstorben, auch an Drogen verstorben und Alkohol und die hat ja ein Leben geführt, was auch nicht unbedingt FSK 12 war und das wurde ja vom Film sehr weich, also wirklich extrem weich gespült und Betterman, ich will nicht sagen, dass es jetzt so ein Film à la Trainspotting oder Requiem for a Dream ist, aber es wird verdammt viel geflucht. Also das F-Wort hört man, ich glaube, in der Originalfassung mehr als einmal, würde ich sagen, oder?
Ja,
nur mehr als einmal. Ne? Ja, ja. Vielleicht 2, 3 Mal, ne? Oder vielleicht auch ungefähr 300 Mal, ich weiß es nicht. Und natürlich ist auch das Thema Alkoholkonsum und Drogenmissbrauch hier gang und gäbe. Auch da, finde ich, das hätte man durchaus noch mal ein bisschen härter, heftiger inszenieren können. Aber es gibt auch immer wieder Szenen, die fast schon was von einem Albtraum haben, weil ja Robbie Williams sich immer mit seinem größten Feind konfrontiert sieht, nämlich sich selbst. Und es gibt da einen Moment, das ist so in Verbindung mit der, mit einer Musical-Sequenz, wo er Let Me Entertain You singt, wo es auch Bilder gibt, die, ja, also für Gorehound wie Zero ist nichts Wildes, aber wo ich echt gespannt bin, was die FSK dazu sagt, weil er ist, für einen FSK 12 Film ist der schon recht hart. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob er einen FSK 12 hat, ich bin mir sehr sicher, dass der deutsche Rechteinhaber Tobis das anpeilt, aber ich finde, für einen Biopic ist der schon etwas ja, härtere Gangart, oder?
Also die Szene, von der du sprichst, definitiv, die könnte auch aus dem Planet der Affen-Film einfach sein, der ein bisschen härter ist. Das war schon miese Bilder, aber ich überlege gerade, was hatte denn Rock-DJ als Musikvideo für eine Freigabe? Weil da zieht er sich ja auch gerade die Haut vom Leib und alles. Wenn das ab 16 war, musst du den Film auch ab 16 machen. Also
ja gut, aber man hat mich vergessen, Rock-DJ war ein Musikvideo, das war anders gutierbar. Das war auch für langer, langer Zeit. Und vor allem Rock-DJ war kein Kinofilm, das darf man nicht vergessen. Und wie gesagt, wenn der jetzt einen FSK 12 bekommt, würde ich jetzt auch nicht sagen, oh mein Gott, wir können sie nur. Gut, man darf nicht vergessen, man darf dann mit Kindern ab 6 ins Kino rein. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob der 7-jährige Peterle Robbie Williams Fan ist und gucken möchte, war egal. Ich find's halt nur total interessant, dass Better Man seit längerer Zeit immer so ein Künstler-Biopic ist, das halt wirklich auch darauf setzt, die Zuschauer so ein bisschen aus dieser Komfortzone rauszukriegen. Eben das, was halt im Winehouse-Film absolut gar nicht gemacht hat. Und deswegen bin ich halt sehr gespannt auf die FSK-Freigabe, die wir zum Zeitpunkt unserer Aufnahme halt eben noch nicht wissen. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass er eine 12 bekommt, aber ich könnte mir auch vorstellen, er bekommt eine 16. Ich meine, wenn ihr jetzt den Film googelt, wann der bei euch im Kino läuft, wird da sehr vermutlich jetzt schon die FSK-Freigabe stehen, aber ich aktuell weiß es nicht und ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal die Frage stelle, welche FSK-Freigabe kommt ein Biopic über einen Popstar?
Vielleicht gewinnt er sogar dadurch, zwar nicht an den Kinokassen, wenn er 16 bekommt, weil dann wollen ihn ja alle anderen trotzdem nochmal sehen. Da muss ja was sein. Ja. Warum hat er denn eine 16-jährige Freigabe? Und dann ist es wahrscheinlich
muss ich auch sagen.
Die eine Szene nur, ne? Also
wie gesagt, einmal der Drogenkonsum, den man halt sieht und halt einmal diese eine Albtraumsequenz, wo es ja auch ein bisschen also nicht falsch verstehen. Das ist jetzt kein Film, der die Grenzen sprengt oder so. Ja, also das nicht. Aber er wagt sich schon halt ein bisschen aus der Wohlfühlzone raus. Das finde ich schon ganz angenehm.
Bei mir gab's bei der Szene Daumen hoch.
Ja, bei mir sowieso. Zero, ich habe das Gefühl, ich habe sehr viel geredet und habe dich nicht wirklich zu Wort kommen lassen. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie der Gary Barlow des Telestammtisch. Deswegen hast du noch irgendetwas, was du zu Better Man sagen möchtest?
Es ist einfach ein bildgewaltiges Biopic über Robbie Williams. Dargestellt mit einem CGI-Affen. Mehr muss man zum Film gar nicht sagen und wissen, weil alles andere Sachen könnte man einfach nachlesen auf Wikipedia über Robbie Williams, sollte man aber nicht machen, sondern sich den Film angucken, weil es ist wirklich schöne, etwas über 2 Stunden, die man da verbringen kann.
Ja, sehe ich auch so. Ich hatte mich wirklich darauf vorbereitet, dass ich wieder so einen Rant loslassen kann, von wegen das Biopic-Kino ist tot, weil sie letztlich immer alles gleich machen, immer die gleiche Formel anwenden und wenn man mal ehrlich ist, auch Better Man ist erzählerisch sehr konventionell, aber wie er es erzählt und wie er inszeniert worden ist, da sage ich Chapeau, hat mich komplett überrascht, hat mich auch komplett abgeholt. Ist der Film ein Meisterwerk? Nein. Muss er ein Meisterwerk sein? Nein. Ich war hin und weg und ich sag mal so, für mich der beste Popstar-Biografiefilm seit Rocketman von Dexter Fletcher und ja, Chapeau. Und vielen Dank dafür. Und ich sage mal, von mir gab es eine Empfehlung, von Zero gibt es eine Empfehlung. Also es gibt keinen Grund, diesen Film nicht zu sehen, oder?
Es gibt überhaupt keinen Punkt. Und übrigens, wir müssen ja auch immer positiv ins neue Jahr starten.
Genau. Und ich finde, der 2. Januar ist ein guter Zeitpunkt für diesen Film. Wobei, ey, mal ganz ehrlich, stell mal vor, du bist richtig verkatert immer noch und gehst dann diesen Film. Du bist doch kirre, oder?
Ich würde dann einfach weiter feiern.
Okay. Ja, oder so. Also, geht ins Kino und feiert Better Man und feiert Robbie Williams, einen Film, der mich wirklich positiv überrascht hat, genauso wie meinen Kollegen Zero. Wir werden jetzt mal gucken, ob Zero und ich vielleicht doch noch eine Band aufmachen und dann mal schauen, wer von uns beiden die größere Solo-Karriere an den Start bringt. Das werdet ihr dann nächstes Jahr erfahren bei der Besprechung zu
Better Man.
Not so Better Man. Und ja, kurze Frage, Zero, wenn es von dir einen Biopic geben sollte, welches CGI-Tier wärst du?
Löwe.
Okay. Ja,
das ich kam sehr schnell leider, ne? Das ist nicht so, dass ich mir das mal überlegt habe.
Ich dachte, jetzt kommt irgend so eine Überlegung und dann so irgendwas Witziges und dann so.
Ganz klar, klassisch, Sternzeichen, passt genau auf mich. Ich mag so ein bisschen längere Haare, hatte ich auch mal. Löwe, einfach nur Löwe. Ich bin der verfickte, wahrgewordene Simba. So sieht's nämlich aus.
Okay, Simba. Dann würde ich sagen, der Circle of Life ist bei dieser Besprechung aber ja jetzt erreicht. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören und wünsche euch einen guten Rutsch. Wenn ihr schon gerutscht seid, hoffe ich, dass ihr einen guten Start ins neue Jahr gehabt habt. Bleibt uns treu. Denkt dran, www.tele-stammtisch.de ist unsere Webseite. Wir haben einen Discord-Kanal, findet ihr uns ganz einfach auch im Internet. Und ja, let us entertain you und bis zum nächsten Mal. Und das letzte Wort gebührt dir, Zero.
Rar. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.